Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Nora Oberländer, Geschäftsführerin und CEO der Hübner Group.
Willkommen in einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit, heute mit Nora Oberländer. Liebe Nora, so manches hat dich in deinem Leben geprägt, dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist. Die Permakultur, also eine Lebens- und Wirtschaftsweise im Einklang mit der Natur. Euer traditionelles Familienunternehmen, ein international agierender Hidden Champion aus Kassel. Die Kraft des Windes, die du als leidenschaftliche Kitesurferin spielerisch, sportlich und auch kreativ zu nutzen weißt. Du bist eine studierte Wirtschaftsingenieurin mit Schwerpunkt erneuerbare Energien, hast die Geschäftsfeldentwicklung bei den beiden Startups H2 Mobility und Stoff 2 mitverantwortet, warst ein Gesicht der Wasserstoffwirtschaft und bist nun Geschäftsführerin und CEO der Hübner Group und damit Nachfolgerin deines Großonkels im Familienunternehmen. Für mich bist du in deiner Rolle als Geschäftsführerin und Miteigentümerin eures Familienunternehmens eine Zukunftsgestalterin. Nora, schön, dass du heute unser Gast bist.
Danke, Michael. Ich freue mich auf das Gespräch.
Wir sind ja im Moment der Wahrheit und du hast im Vorgespräch gesagt, ein Moment der Wahrheit. Nee, da hatte ich eigentlich schon mehrere Momente der Wahrheit gehabt. Vielleicht steigen wir noch damit ein. Was waren denn so für dich die prägendsten Ereignisse in deinem Leben, die dich zu dem gemacht haben, wer du heute bist?
Ja, ich finde, beim Moment der Wahrheit überlegt man erstmal kurz, dann denkt sich, oh, was ist das eigentlich und was ist eigentlich für einen selber? Und für mich sind Momente der Wahrheit so wegweisende Entscheidungen in seinem Leben. Also wo hat man sich eigentlich entschieden für etwas, teilweise das heißt auch gegen etwas anderen. Und deswegen kamen mir direkt so drei Momente in meinem Leben, wo ich dachte, das waren wegweisende Entscheidungen, die ich getroffen habe, die mich auf meinem Lebensweg beeinflusst und begleitet haben. Als erstes würde ich sagen, in der Schule, ich war immer naturwissenschaftlich begeistert, mir hat immer Biologie, Mathe total Spaß gemacht und dann dachte ich, komm, ich kann doch was mit Naturwissenschaften studieren und habe dann mich entschieden, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren, weil ich dachte, so ein bisschen BWL wäre halt auch noch gut und mich hat immer begeistert, quasi das Technische mit dem Wirtschaftlichen zu kombinieren und deswegen quasi diese Entscheidung dann Richtung Vertiefung Maschinenbau und dann Energietechnik. Und ich denke, das war so der erste Moment der Wahrheit. Der zweite war dann, als ich gemerkt habe, ich habe mit Solarenergie gearbeitet und habe gemerkt, okay, wir wollen 100% erneuerbare Energien haben, weltweit in unserem Energiesystem, aber auch natürlich auch vor allem in Europa. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir ausreichend Energiespeicher haben. Wenn wir Batterie, Wasserstoff, insgesamt Energiespeichertechnologien vorantreiben. Und dann dachte ich, okay, diese Geschichte kriegen wir nur zu Ende gedacht, wenn wir zum Beispiel Wasserstoff weiter ausbauen. Und deswegen habe ich mich entschieden, dann in den Wasserstoffbereich zu gehen. Und das Dritte, was jetzt kürzlich passiert, ist, dass ich dann gedacht habe, okay, Nachhaltigkeitsgedanken, Familienunternehmen, wie können wir eigentlich als Familienunternehmen Tradition, Innovation verbinden und wie kann ich das auch mitgestalten? Und dann habe ich mich letztendlich entschieden, ins Familienunternehmen zu gehen, als dritte Generation dort einzusteigen. Ja, und das war so der dritte Moment der Wahrheit, der jetzt noch nicht so lange her ist, wo es natürlich auch eine Entscheidung dann gab, aus der Startup, aus der Climate-Tech-Szene rauszugehen und ins Familienunternehmen aktiv einzusteigen.
Sind das alles so Momente, wo du dir bewusst Gedanken gemacht hast, nachgedacht hast, überlegt hast, was passiert eigentlich mit mir und dann auch eine ganz gezielte Entscheidung getroffen hast? Oder waren das alles so Bauchentscheidungen, die einfach so kamen oder war das Zufall?
Ich glaube, so eine Mischung. Auf der einen Seite würde ich mich als sehr analytischer, methodischer Mensch beschreiben. Ja, dann immer Pro-Kontra-Listen und irgendwelche irgendwie Nummerierungen vergibt und dann sagt, das macht mehr Sinn, das macht weniger Sinn. Aber letztendlich waren es natürlich auch viele Bauchentscheidungen. Ich glaube, die kürzliche Entscheidung war sehr, sehr bewusst, sehr, sehr nachgedacht. Ich habe über ein Dreivierteljahr auch darin intensiv mit der Coachin gearbeitet, um mich da auf diesen Weg zu entscheiden, weil es natürlich richtungsweisende, lebensweisende Entscheidungen sind. Also ich denke, so eine Mischung.
War das vorbestimmt? Also gab es irgendwie einen Druck in der Familie, dass du eines Tages mal das Familienunternehmen übernehmen sollst? Oder hat man dir da alle Freiheiten gelassen?
Da war ich total frei. Da bin ich auch der insgesamt Familie sehr, 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 sehr dankbar. Ich glaube, auch so kann das für mich erfolgreich sein. Ist das für mich erfolgreich, ja, wenn da irgendwie Druck kommt? Ich bin auch nie so nah mit dem Familienunternehmen aufgewachsen, ja, weil bei uns da eine Generation dazwischen ist. Und ich glaube, das war für meinen Weg auch sehr, sehr gesund. Ja, erstmal was ganz anderes zu machen, eigene Erfahrungen, eigenes Feedback zu bekommen und dann zu sagen, okay, jetzt ist der richtige Moment, auch um ins Familienunternehmen einzusteigen.
Jetzt hast du ja schon deutlich gemacht, dass Nachhaltigkeit dir wichtig ist. Machst du dir Sorgen um diesen Planeten und um unsere Lebensgrundlagen, wenn du so in die Zukunft blickst? Und ist dir deswegen Nachhaltigkeit auch im Studium, aber auch jetzt im Unternehmerischen so bedeutend?
Ja, natürlich. Also ich glaube, wir wollen letztendlich einen lebenswerten Planeten an die nächsten Generationen übergeben. Ja, das ist ja auch der Grundgedanke von einem Familienunternehmen. Es ist quasi geliehen, um an die nächste Generation weiterzugeben. Und ich glaube, dieser Gedanken war schon immer in mir verankert. Und Nachhaltigkeit hat natürlich viele Facetten. Also einmal fand ich Climate Tech natürlich total spannend, aber dann auch zu sehen, was ist Nachhaltigkeit in der etablierten Wirtschaft? Ja, und wie können wir Lieferketten, wie können wir Energiesysteme, wie können wir Produktionssysteme transformieren, um nachhaltiger auf unserem Planeten zu leben? Und dann natürlich auch Biodiversität, du hast vorhin das Thema Permakultur angesprochen, finde ich total wichtig, um letztendlich, was wir auch sukzessive vernachlässigt haben, wieder aufzubauen und wieder zu regenerieren.
Wir hatten schon mal eine ausführliche Folge zum Thema Permakultur mit Ulrike Oemisch gehabt vor knapp 2 Jahren. Kannst du noch mal deinen Bezug zu Permakultur nennen? Weil ich weiß ja aus deiner Familiengeschichte, da gibt es ja auch einen Vorreiter der Permakultur in Deutschland, oder?
Ja, genau. Mein Großvater hat Permakultur vor vielen Jahren, fast über 30 Jahren, von Australien mit nach Deutschland gebracht und in Europa sehr geprägt. Und ich denke, für mich war das immer gar nicht so was Besonderes. Ja, ich bin damit aufgewachsen. Ich finde aber, Permakultur ist halt ein Gestaltungsprinzip. Ja, nicht nur, wie man das vielleicht aus dem Veggie-Garten kennt. Ja, es geht um Gestaltung, es geht auch um Design und auch man könnte auch sagen, Lebensphilosophie. Und ich finde, da können wir ganz viele Sachen auch auf das tägliche Wirtschaften oder Unternehmertum übertragen. Letztendlich geht es um Resilienz, ja, es geht um Vielfalt. Ich glaube, das braucht man genauso im Unternehmen. Ja, man muss resilient aufgestellt sein mit verschiedenen Standbeinen. Können wir gleich noch drüber sprechen, wie wir das bei Hübner auch leben. Und dann gibt es verschiedene Gestaltungsprinzipien, wo man zum Beispiel eins der Prinzipien ist, produziere keinen Abfall. Und das geht natürlich direkt in die Kreislaufwirtschaft mit rein, wo man sagt, okay, letztendlich wollen wir geschlossene Kreisläufe haben und wir müssen uns auch als Unternehmen immer mehr dahin aufstellen, dass wir möglichst wenig oder fast gar keinen Abfall produzieren und da regenerativ unterwegs sind.
Wie ist das mit deinem Eigenverhalten? Weil ich kann mir mal vorstellen, dass wenn man sich um Nachhaltigkeitsfragen kümmert und auch versucht, die im unternehmerischen Kontext umzusetzen, dass man ja aber auch mit sich selber ringt. Wie nachhaltig bin ich eigentlich selber? Wie ist mein Lebensstil? Stellst du dir solche Fragen auch?
Ja, und da ist es natürlich auch immer wieder schwierig. Ja, also braucht man nicht verheimlichen. Jede Flugreise, ja, wo ich aber nicht auch denke, das ist nicht der größte Hebel, sondern wir brauchen systemische Hebel im Energiesystem, in unserem Transportsystem, muss man natürlich die Fragen stellen, was sind meine eigenen Hebel? Ja, wo kann ich selber aktiv werden? Und ich habe meinen größten Hebel darin gesehen, meine Arbeitskraft darin zu investieren, um Climate Tech, um in dem Fall Elektrolyseur-Technologien in dem Startup weiter voranzutreiben. Aber auch, wenn man jetzt auf ein gesamtes Unternehmen geht, bei Hübner, kommt vielleicht gleich noch zu, sind wir ja produktionstechnisches Unternehmen, wie wir dort den Hebel, den wir haben, ja, Richtung Energieerzeugung, Richtung Lieferketten, der ist natürlich enorm. Und ich habe gesagt, ich möchte meine Arbeitszeit darin investieren, das zu transformieren auf verschiedenen Ebenen. Aber natürlich, ich habe viel radikalere Freunde, die sagen, sie fliegen nicht mehr. Ich esse vegetarisch, auch aus dem Klimabewusstsein heraus, aber auch, weil es mir einfach gut tut. Man kann bestimmt dann noch aktiver sein. Ich probiere da mein Möglichstes zu tun.
Ich habe ja während Corona mit dem ersten Lockdown ja auch nochmal so einen Moment der Wahrheit für mich gehabt, weil ich dann überlegt habe, okay, jetzt bist du schon so bewusst und beschäftigst dich seit 30 Jahren mit diesen Themen. Was kannst du eigentlich noch mehr tun in der größten Krise? Erster Lockdown und wir konnten nicht arbeiten, wir waren zu Hause. Wir hatten Angst gehabt vor diesem Virus, weil wir nicht wussten, was da nicht passiert. Und ich habe dann 3 Entscheidungen getroffen. Ich habe dann die eine Entscheidung war, endgültig Vegetarier zu sein. Ich hatte schon vorher reduziert Fleisch gegessen und auch nur sehr ausgewählt, wie man das halt so macht, wenn man so oft sich auf diesem Weg befindet, fleischlos zu essen. Und dann habe ich wirklich von heute auf morgen gesagt, jetzt gehe ich den ganzen Schritt. Und beim Transport ist auch spannend. Ich habe dann entschieden, von Frankfurt aus, ich lebe in Frankfurt, bis 1000 Kilometer nur noch mit der Bahn zu fahren. Und das hört sich jetzt mal so groß an. Das ist dann schon so bis London, Amsterdam, Paris, Berlin, Prag, Wien. Wien sind 700 Kilometer. Und das mache ich seitdem und das funktioniert relativ gut. Und das dritte war Konsum. Ich habe auch nochmal geguckt, was eigentlich in meinem Kleiderschrank los ist und habe dann festgestellt, ich habe da 6 Jeanshosen, kann aber immer nur eine anziehen und habe auch da nochmal gesagt, hier, du brauchst ja nicht jeden Tag irgendwelche neuen Klamotten zu kaufen. Das ist total irre. Also das waren auch so Entscheidungen, die ich dann halt für mich getroffen habe, weil ich natürlich auch immer in diesem Dilemma stecke, anderen anzuleiten, zu erzählen, nachhaltige Wirtschaftssysteme zu bauen, nachhaltige Geschäftsmodelle zu bauen und immer wieder im Konflikt mit mir selber bin, was tue ich eigentlich und könnte ich nicht noch mehr tun? Und ich habe festgestellt, diese 3 Dinge, die sind mir dann auch nicht schwer gefallen und es hat meine Lebensqualität auch wirklich nicht nachdrücklich beeinträchtigt. Also im Sinne von, auf was verzichte ich da eigentlich? Das war für mich kein Verzicht mehr in dem Moment, ja.
Ja, bei Zugreisen muss ich natürlich gerade nochmal einhaken. Da kann man auch wirklich einfach super Sachen erleben. Also ich habe das Gefühl, in Deutschland wird oft auf die Deutsche Bahn geschimpft. Ja, wir müssen im internationalen Vergleich mal anschauen, wie gut wir eigentlich hier aufgestellt sind. Natürlich in China und Japan entwickelt sich das sukzessive. Aber wenn man es mal mit Amerika oder auch Südamerika vergleicht, haben wir ein hervorragendes Streckennetz. Und ich bin zum Beispiel von Berlin nach Marseille gefahren mit der Bahn. Einmal umsteigen in Mannheim, hat hervorragend funktioniert. Und solche Sachen, glaube ich, noch attraktiver zu machen, ja, und auch leichter zugänglich. Ich wollte dann von Berlin nach Istanbul fahren mit dem Zug, habe gemerkt, das ist richtig kompliziert. Also erstmal Informationen überhaupt rauszufinden, dann hätte es fast 3 Tage gedauert. Ich denke, da können wir von der Usability her noch ein bisschen besser machen und einfach nachhaltiges Reisen auch einfacher zu machen für jedermann, jeder Frau.
Das ist ein gutes Stichwort, nachhaltige Reisen. Ich muss ja zugeben, seit Corona sitze ich ja nur noch im Speisewagen. Bei Corona war das halt die Gelegenheit, dass ich halt die Maske mal abnehmen durfte, wenn ich was gegessen oder was getrunken habe. Und das habe ich beibehalten. Also ich sitze seit 5 Jahren bei jeder Zugreise im Speisewagen, bestelle mir da was, klappe meinen Laptop auf, arbeite. Und wenn ich nicht arbeiten will, kann ich mich unterhalten. Und ich habe da schon so coole Bekanntschaften gemacht. Ich bin mal von Hamburg nach Hannover mit einem Azubi aus einem 5-Sterne-Hotel. Der hat da Koch gelernt. Mit dem bin ich gereist. Das war eine Sterneküche in diesem Hotel. Und der hat mir 2 Stunden lang, hat er mich eingeführt in die Szene der Gastronomie und in diese Sterneküche-Szene und was da läuft und wie das läuft. Es war super spannend. Also, wenn man nicht arbeiten möchte und einfach ein bisschen offen ist, dann lernt man im Speisewagen der Deutschen Bahn die tollsten Menschen kennen. Also, ich kann das nur jedem empfehlen.
Teile ich komplett. Da sitze ich auch sehr gerne und habe auch schon tolle Menschen kennengelernt. Ja.
Jetzt haben wir ja schon über Hübner gesprochen und das hat ja auch eine Beziehung zum Zug, muss man ja ehrlicherweise sagen, weil das, was ja, glaube ich, die wenigsten Menschen wissen, ist ja, dass sie zwar vielleicht den Namen jetzt nicht sofort zuordnen können, aber eure Produkte alle schon mal gesehen haben, vor allem wenn sie Zugreisen sind oder sich in Bussen und Bahnen fortbewegen. Ihr seid diejenigen, die diese Faltenbälge machen, also die Übergangssysteme, wo manche von uns schon ganze Fahrten verbracht und gestanden haben. Ist richtig, gell? Das ist euer Kernprodukt.
Genau, da kommen wir her. Um mal kurz den Abriss zu machen. Also Hübner, es wird nächstes Jahr 80 Jahre alt. Mein Urgroßvater hat das Unternehmen nach dem Krieg gegründet. War eine kleine Gummibude in Kassel. Hat Gummisachen repariert, irgendwie Schläuche oder auch Gummistiefel. Und dann ist das jetzt quasi sukzessive die letzten 80 Jahre zu einem weltweit agierenden Unternehmen entwickelt worden von meinem Großonkel. Und Hübner ist ein Unternehmen mit inzwischen 3.500 Mitarbeitern an 30 Standorten in 16 Ländern, mit dem Headquarter in Kassel, aber mit internationalen Standorten in Ungarn, in China, in USA, in Indien, inzwischen weltweit vertreten. Also ja, vom kleinen Unternehmen zum globalen Player. Und wir haben 4 Geschäftsbereiche. Also das, wo das du gerade meintest, ist unser Mobilitätsbereich. Da haben wir Schiene und Straße. Dann haben wir einen Material Solutions Bereich, wo wir quasi viele Gummi-, Kunststoff-, Polyutheranteile haben. Und dann unser jüngster Geschäftsbereich ist der Photonics Bereich. Dort machen wir und produzieren wir Laser. Aber wir kommen quasi aus 1,60 Meter Zug oder Bahn. Das ist quasi der Übergang, in dem jedem schon mal stand, diese Ziehharmonika. Und dort ist noch natürlich viel mehr dahinter. Ja, es gibt im Bus unten ein Gelenk, in der Straßenbahn auch. Und da muss natürlich eine Flexibilität gegeben sein, aber auch eine Steifigkeit. Und das macht das Produkt so komplex. Genau, und wir haben früher mal gesagt, you know about us. Also viele kennen uns, wenn man mal hochguckt, sieht man auch oft das Logo von Hübner.
Genau, man muss, also für diejenigen, die jetzt vielleicht im den Podcast hören und in so einem Bus oder in einem Zug sitzen oder stehen, oben zwischen diesen Faltenbälgen kann man euer Logo sehen. Was ja auch ein H ist und das H ist auch so ein bisschen an der einen Seite wie so eine Ziehharmonika gezeichnet.
Genau,
ja?
Das Logo mit der Ziehharmonika. Und das haben wir natürlich jetzt sukzessive weiterentwickelt. Ja, also wir machen auch weitere Produkte im Bahn-, im Busbereich, von Fahrwerk zu Display, zu Fensterdichtungen. Also da gibt es noch weitere Produkte. Es ist nicht nur der Übergang.
Und es ist ja so, wenn ich das richtig verstanden habe, weil du gerade gesagt hast, Gelenk. Ohne euer Gelenk könnte so eine Straßenbahn auch nicht gut in Kurven fahren und sich entsprechend auch fortbewegen, richtig?
Genau, ohne uns gäbe es nur einzelne Wagen, die keinen Komfort hätten, ja, und natürlich auch nicht den Platz damit drin. Und ja, das kam damals durch eine Kooperation mit der Deutschen Bundesbahn, ist das überhaupt entstanden, dass man gesagt hat, das braucht man. Und dann haben wir das sukzessive internationalisiert und sind dann quasi in die ganze Welt gegangen, sind früh nach Brasilien, früh nach China, früh in die USA gegangen. Ja, und jetzt kann man sagen, überall auf der Welt fahren unsere Produkte in Highspeed, also ICEs oder sondergleichen, aber auch in Metros, in Trams, in Bussen. Überall verlängern wir und verbinden quasi diese Wagen.
Das heißt also, durch euer Produkt konnte man zum ersten Mal überhaupt durch einen Zug durchgehen, weil früher waren die ja nur so aneinander gehängt, mit so Kupplungen verbunden und wenn man halt den Waggon wechseln wollte, muss man bis zum nächsten Bahnhof warten.
Und das sieht man zum Beispiel noch in sehr alten New Yorker Metro, wenn man da mal vielleicht war, da ist das wirklich kein Komfort. Ja, natürlich geht es aber auch um Sicherheit. Man hat natürlich mehr Sicherheit in dem Ganzen, wenn man einen Zug hat, aber es geht natürlich auch um Platz und deswegen ist dieses Produkt, hat sich weltweit durchgesetzt in verschiedenen Arten und genau, also das ist sehr, sehr Hidden Champion, sehr, sehr Nische, aber wird überall gebraucht.
Das zeichnet ja den Hidden Champion aus, gell? Dass ihr weltweit vertreten seid, einen hohen Marktanteil besitzt und das aber ohne dieses Produkt wirklich Qualität im öffentlichen Personennahverkehr verloren gehen würde.
Ja, und wir denken natürlich dann darüber hinaus, ja, wir haben vor 10 Jahren dann gesagt, okay, wir müssen auch weiter diversifizieren. Ja, da kommt auch das Thema Vielfalt wieder mit rein und auch resilient. Wir wollen noch resilienter als Unternehmen werden und haben deswegen sukzessive unseren Bereich Photonics, in dem wir Laser, aber auch Terahertz-Anwendungen entwickeln, ausgegründet aus dem Fraunhofer als erstes und dann sukzessive aufgebaut. Und jetzt können wir sagen, es ist ein guter Bestandteil von unserem Gesamtgeschäft und wir werden es auch sukzessive weiterentwickeln. Aber es ist für uns auch was ganz Spannendes, ja, weil auf der einen Seite hat man harte Gummi, Chemie, Mechanik und auf der anderen Seite aber Reinraum, Physik, Optik.
Wie kam es dazu, dass ihr euch mit Lasertechnologie beschäftigt? Weil das ist ja was ganz, ganz anderes, als ihr bislang getan habt bei Hübner. War das ein Ereignis, war das ein Zufall oder eine Eingebung, dass ihr auf einmal eine Möglichkeit bekommen habt, euch daran zu beteiligen? Wie kam es dazu?
Ja, es war eine Kombination, glaube ich, aus Strategie und Opportunität. Auf der einen Seite hatten wir sehr gute Kontakte, auch über einen von unseren Beiratsmitgliedern zum Fraunhofer. Und auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass es immer schwieriger wird, wirklich in unseren Kerngeschäften zu wachsen und besonders auch überproportional zu wachsen. Und deswegen haben wir klar gesagt, okay, wir müssen diversifizieren, wir müssen uns resilienter aufstellen. Und hatten dann die Chance, quasi eine Entwicklung aus dem Fraunhofer zu industrialisieren und haben dann sukzessive gesagt, okay, es ist gut, sowas zu tun, aber wir brauchen auch anorganische Unterstützung und haben dann quasi ein Unternehmen gekauft. Und durch diese Kombination quasi aus interner Entwicklung und Wachstum und einer M&A-Aktivität konnten wir dann quasi einen Geschäftsbereich neu gründen. Tatsächlich werden wir das oft gefragt, ja, was hat das denn überhaupt dann für Synergien? Wir haben das sehr bewusst, diese Strategie gefahren, sehen jetzt aber auch die ersten Synergien. Wir haben ein Produkt entwickelt, das nennen wir holographischen Display. Dort haben wir das erste Mal eine Entwicklung, die quasi von unserem Photonics und von unserem Mobility-Bereich kombiniert ist. Und dort können wir quasi einen holographischen Display in zum Beispiel einer Tram oder im ICE, kann man sich das so vorstellen, dass man dann sitzt und eine Holographie auf dem Fenster sehen würde. Und dann zum Beispiel Informationen, Wegweisungen darüber bekommen kann. Und das machen wir zusammen mit unserem Partner Zeiss und wir liefern quasi den Laser dafür und haben aber den Markt natürlich von dem Schienenfahrzeugmarkt. Und diese Kombination ist sehr schön und solche Innovationen treiben wir dann auch sukzessive voran.
Und das funktioniert wirklich? Also ich kann in der Straßenbahn sitzen, guck entweder aus der Fensterscheibe raus in die Umgebung oder kriege entsprechend kontextualisiert Informationen angezeigt?
Genau. Wir haben das bei der InnoTrans, das ist einer der größten Messen für Schienenfahrzeugtechnik, vorgestellt letztes Jahr und sehen jetzt die ersten Anwendungsbereiche. Ja, also es ist noch nicht, dass es morgen überall einsetzbar ist, aber wir werden jetzt die ersten Testfahrten in einigen Städten machen. Und genau, man könnte so dann in Zukunft seine Informationen bekommen, wo es als nächstes zum Beispiel hingeht, wo der nächste Zug ist.
Ist das für dich so ein bisschen die Zukunft, wie du dir Bahnfahren vorstellst?
Also ein Element davon, ja. Ich denke, da gibt es noch ganz viele Elemente, die man noch verbessern kann Richtung Usability. Und wir sind an vielen natürlich sehr technischen, die dann eher für ein OEM interessant sind, Entwicklungen dran, aber natürlich an Sachen, die dann auch ein Endanwender ändern würde. Und wir wollen durch weitere Produkte im Zug, in der Straßenbahn, in der Metro uns natürlich erweitern. Und das ist jetzt quasi ein Schritt in die Richtung. Ich denke aber, dass wir insgesamt quasi den User einfach im Fokus haben müssen, um dem User noch bessere Erfahrungen letztendlich bei der Zugfahrt zu gewährleisten. Und da gehören ganz viele Elemente dazu natürlich.
Was fehlt denn dir in der Bahn noch? Also ich kann ja mal sagen, auch auf euer Kernprodukt bezogen, dieser 1,60 Meter Übergang, ich habe mich mal gefragt, warum ist das so langweilig eigentlich? Also da halten sich ja sehr viele Menschen auf, ich selber ja auch. Also in Frankfurt, wenn ich Bus und Bahn fahre, stehe ich da sehr oft in diesem Übergangsbereich und dann frage ich mich, kann man das nicht irgendwie attraktiver machen? Könnte ich mich da nicht irgendwo anlehnen? Oder warum gibt es da nicht irgendwie ein Display, der mir auch dort Informationen gibt? Denkt ihr an sowas nach oder sagst du, es gibt noch ganz andere Dinge, die mir eigentlich in der Bahn fehlen?
Genau, also wir denken da intensiv drüber nach, immer wie wir den Übergang auch attraktiver machen können. Wir waren zum Beispiel in dem Ideenzug der Deutschen Bahn auch mit dabei, mit dem Prototypen. Dort konnte man Informationen sich abrufen, aber auch quasi sitzen. Und man kann das Ganze natürlich noch ganz anders farblich gestalten. Also aktuell ist es ja immer eher so grau oder schwarz, aber man könnte es natürlich auch letztendlich jede Farbe, die man haben möchte, aber heller und mit mehr Licht gestalten. Das haben wir auch vorgestellt. Natürlich ist es auch immer eine Preisfrage. Letztendlich, der öffentliche Fern- und Nahverkehr steht preislich sehr unter Druck und das hemmt natürlich, wie viel Innovationen dann auch wirklich in den Markt kommen. Also wir könnten da noch viel mehr machen, sind aber teilweise dadurch gebremst, was wirklich die Endkundenanforderungen sind.
Was würdest du dir noch wünschen?
Gute Frage. Also ich würde mir, glaube ich, noch mehr Arbeitsabteile wünschen tatsächlich und natürlich besseres Internet. Das wäre das A und O, wenn man in der Bahn besseres Internet hat und wirklich sehr, sehr reliable arbeiten kann. Ich bin Pendlerin auch und ich glaube, das würde sehr viele Menschen abholen und würde auch noch mehr Leute dazu bringen, Bahn zu fahren.
Im Silicon Valley habe ich mal, ich glaube, das war sogar auf der Reise, wo wir beide im Silicon Valley waren, da haben die erzählt, dass Google einen Bus hat, der die Mitarbeitenden in San Francisco abholt und dann ins Silicon Valley, ins Google Headquarter fährt. Das dauert irgendwie morgens in der Rush Hour so 60 bis 90 Minuten. Und der Bus war so gestaltet, dass die Mitarbeiterinnen schon im Bus arbeiten konnten. Also ja, da waren Tische und da war auch Internet und konnten sich ihren Computer aufstellen. Das heißt, du könntest dir gut vorstellen, dass man in der Bahn, gerade bei Regionalzügen oder auch bei der Langstrecke, Abteile hat, wo das viel komfortabler ist als in den heutigen Sitzreihen.
Ja, es gibt ja auch Prototypen zu Ideen, soweit ich weiß, dass man dann quasi wie so ein kleines Office buchen kann. Aber ich glaube, es hat sich bis jetzt noch nicht durchgesetzt, weil man natürlich dann ein bisschen mehr Platzbedarf hätte. Und ich glaube, dazu würde ich sagen, die Deutsche Bahn ist schon sehr komfortabel. Also wenn man auch mal wieder vielleicht in Frankreich mal im Bordbistro war, ja, da wünscht man sich sofort das deutsche Bordbistro zurück. Auf der anderen Seite sind dort die Züge sehr, sehr pünktlich. Ja, damit haben wir natürlich irgendwie ein Thema. Und wenn man mal in China war, dass man automatisch einen Platz zugewiesen bekommt, ja, oder auch in Schweden. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen so ein Painpoint für Leute. Das würde ich mir auch wünschen, dass man es einfach automatisch einen Platz bekommt.
Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit über Produkte und der Mittelstand in Deutschland zeichnet sich ja auch durch super Produkte aus, die über kluge Ingenieursmethoden und Techniken verfeinert und verbessert worden sind. Gibt es bei euch im Unternehmen auch die Diskussion darüber, wie ihr mit digitalen Dienstleistungen Wertschöpfung erzielt? Also wie steht es eigentlich mit der Digitalisierung eures Portfolios oder die Entwicklung oder die Gedanken Richtung digitale Geschäftsmodelle?
Also ich bin ja für den Bereich Digitalisierung und Strategie auch in der Geschäftsführung verantwortlich. Deswegen mache ich mir natürlich sehr viele Gedanken darüber. Und wir sehen Digitalisierung aktuell so in drei Bereichen. Also einmal natürlich Richtung Prozesse, also Prozessoptimierung, Digitalisierung, Automation, aber natürlich auch Richtung digitale Geschäftsmodelle und auch digitale Schnittstellen zum Kunden. Und ich denke, das Thema digitale Schnittstellen zum Kunden und Service haben wir jetzt als erstes in Fokus genommen und haben eine digitale Ersatzteilplattform, eine Serviceplattform gebaut. Die nennen wir Hublink. Und Hublink verbindet quasi unsere Endkunden mit uns in unserem Ersatzteilgeschäft. Und das haben wir früher immer mit Anrufen und E-Mails und sowas gemacht. Und jetzt kann man wie in einem Webshop quasi die Ersatzteile direkt online bei uns bestellen und kann auch seine Serviceaufträge und seine Reparaturaufträge darüber machen. Das hört sich simpel an, hat uns aber ein bisschen gebraucht. Und ich denke, das ist aber so der erste Schritt Richtung Ease of Doing Business, wie man immer so schön sagt, weil letztendlich werden wir quasi Qualitätsführer sein, Innovationsführer und natürlich auch Führer im quasi Kundenkontakt. Preislich gibt es einiges an Wettbewerb, wo wir sehr im Wettbewerb stehen. Und das ist quasi ein Schritt Richtung Digitalisierung der Kundenschnittstelle. Darüber hinaus schauen wir natürlich Prozessdigitalisierung, was interne Abläufe, was Produktionsautomation sind. Da ist noch sehr viel Musik drin und da fokussieren wir uns auch drauf, auf diesen ganzen Bereich OT. Ja, nicht nur IT, sondern auch OT.
Also die Digitalisierung der Maschinensteuerung und der Produktion.
Genau. Und der dritte Bereich mit digitalen Geschäftsmodellen sind wir noch ganz am Anfang, würde ich sagen. Da geht es teilweise eher um neue Art von Geschäftsmodellen. Ja, vielleicht kann man anders Sachen kombinieren. Aber digitale Geschäftsmodelle sind wir noch auf einer Reise.
Wenn du von der Reise redest, hast du manchmal das Gefühl, es geht zu langsam, diese Reise. Ihr müsstet eigentlich schneller gehen, weil wir gerade ja schon auch merken, dass es enorm viel Transformationsdruck auf den deutschen Mittelstand gibt, zu sagen, ihr könnt nicht nur Geschäftsmodell und Wertschöpfung basierend auf eurer Ingenieurskunst tätigen. Ihr müsst auch mehr und mehr in Wertschöpfungsketten reingehen, die rein auf IT-Logik basieren. Wir reden da ja auch von dem Update des Betriebssystems von mittelständischen Unternehmen. Geht dir das manchmal zu langsam? Denkst du dir, ihr müsst mal einfach eigentlich viel mehr Gas geben, schneller sein?
Also ich bin erst seit 3 Monaten in dieser Rolle, aber schon seit längerer Zeit war ich auch die Schirmherrin von unserem Digitalbeirat, wo wir internes und externes Wissen im Bereich Digitalisierung verbinden. Und ich denke, gerade die Stärke von Familienunternehmen sollte sein, schnell zu agieren. Ja, wir haben keine große Shareholder, die wir irgendwie bespielen müssen, ja, sondern wir können schnell Entscheidungen treffen. Aber teilweise fragt man sich, warum man sich selber so ein bisschen im Weg steht. Ich denke, dass wir auf der einen Seite viele mutige Entscheidungen treffen und getroffen haben, aber diese Kombination Tradition und Innovation zu verbinden, die ist immer gar nicht so einfach. Und eine Parallele natürlich zu Startups. Ja. Ich komme aus dem Startup-Umfeld, ja, da hat man radikalen Kundenfokus. Ja, man hat keine Zeit für interne aufwendige Prozesse, sondern muss einfach sich ganz klar agil am Kunden ausrichten. Und diese Denke, die probiere ich jetzt gerade sukzessive auch in die Hübner-Organisation mit reinzubringen, dass wir sagen, wir müssen uns auf den Kunden fokussieren. Wir müssen ganz klar verstehen, was kann der Kunde und was möchte der Kunde vor allen Dingen. Ich stelle hier immer wieder die Frage, was denkt ihr denn, wie viele Leute beschäftigen sich tagtäglich mit dem Kunden? Ja, und da kommen unterschiedlichste Antworten von 3% der Leute bis 10%. Mein Ziel ist das, sukzessive auf mindestens 40-50% zu steigern, weil ich glaube, nur so können wir am Markt langfristig bestehen. Wenn wir über unser Produkt Services anbieten und natürlich weitere Produkte entwickeln und nicht in diesen Verdrängungswettbewerb kommen, wo wir dann mit chinesischen Lieferanten konkurrieren, die natürlich preislich einfach ganz anders das darstellen können, als wir quasi mit unseren Strukturen.
Das ist eigentlich auch so ein bisschen die Krux, das Dilemma eines Hidden Champions, dass man halt, wenn man so große Marktanteile besitzt, auch in seiner Innovationskraft, gerade was jetzt andere Geschäftstätigkeiten, andere Geschäftsfelder anbelangt, eher zurückhaltend ist, weil ich mir schon vorstellen kann, dass in eurem Kernprodukt ihr euch ja sukzessive weiterentwickelt und auch eure Materialien und eure Technologien in dem Kerngeschäft über die letzten Jahrzehnte auch immer weiter verbessert und entwickelt habt. Aber ist man da vielleicht so ein bisschen gehemmter, weil man sagt, naja, uns geht's ja gut?
Ja, auf jeden Fall. Also diese Organisation ist nur gewachsen in den letzten 80 Jahren, immer sehr, also sukzessive, nicht überproportional, aber es ging einem immer gut und man hatte quasi keinen Druck für Veränderung. Und jetzt sehen wir natürlich seit Corona, seit dem Ukraine-Krieg, dass wir immer mehr Druck für Veränderung bekommen. Und das ist auf der einen Seite anstrengend, es nimmt viel von dieser Aktion, auf der anderen Seite auch nötig. Und ich sage immer, wir müssen diesen Spagat zwischen Kosten, Fokussierung und Innovation, den müssen wir gehen können. Und der ist ganz, ganz schwierig. Weil auf der einen Seite sagt man, Leute, hier, ihr müsst Kosten bitte einsparen. Auf der anderen Seite müssen wir investieren in Innovation, weil wir nur durch Kostenoptimierung auch nicht langfristig bestehen können. Und diese langfristige Absicherung der Wettbewerbsfähigkeit und der Zukunftssicherung von Unternehmen, das beschäftigt mich gerade tagtäglich, weil ich mir darüber Gedanken mache, natürlich, ist es das, was uns gerade erfolgreich macht, ist es das noch erfolgreich in 10 Jahren oder vielleicht sogar in 5? Hm. Und ich glaube, wir haben Ansätze, ja, so ein anderes Produkt zum Beispiel, haben den Autokoppler vorgestellt, ja, das ist für unseren Bereich was ganz Innovatives, weil wir automatisch 2 Zughelfen dann verbinden könnten. Aktuell ist das ein sehr manueller und auch zeit- und menschenintensiver Prozess. Aber solche Prozesse brauchen natürlich auch Raum, brauchen Budget, brauchen Leute. Und da eine Freiheit Leuten zu geben, ist total wichtig und teilweise gar nicht so einfach.
Du hast gerade den Druck durch Corona und durch den Krieg angesprochen. Habt ihr auch Wettbewerbsdruck? Also merkst du schon, dass jetzt auch andere Wettbewerber, du hast gerade mal so China angesprochen, auf einmal auch auf den deutschen Markt kommen und das gleiche Produkt von euch auch anbieten und vielleicht sogar noch zu viel günstigeren Konditionen?
Ja, sehr, sehr stark. Also wir haben sehr, sehr starken Druck aus China. Wir sind sehr früh nach China gegangen, haben dort auch das ganze typische Spiel durchgemacht, ja, mit Joint Venture Partner und dann getrennt und dann eigenen Wettbewerb aufgebaut. Aber ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass natürlich die chinesischen Hersteller auch einen starken Markt jetzt in Europa sehen und die zu Preisen anbieten, wo wir mit lokaler Wertschöpfung nicht mithalten können. Und ich denke, das ist auch so ein grundsätzlich fast schon politisches Thema natürlich. Wie wollen wir Wertschöpfung in Europa und vor allem dann produktionstechnische Wertschöpfung halten? Und ich glaube, da sind so einfache Hebel. Ja, letztendlich in China oder auch in USA muss man 50% lokale Wertschöpfung vorweisen, mindestens für öffentliche Aufträge. In Deutschland wird es immer ganz schnell sehr kritisch gesehen, ist aber weltweit kompletter Standard. Und da fragt man sich natürlich, also wenn jetzt hier in Kassel oder in Berlin oder Hamburg quasi die lokalen Hersteller nicht zum Zuge kommen, wie wollen wir denn Nachhaltigkeit spielen? Oder andersrum, wenn die Pynalen, das war heute ein Beispiel von meinem Vertriebskollegen, wenn die Pynalen für Nachhaltigkeit so gering sind, dass der OEM sich sagt, nö, zahle ich lieber. Ich nehme lieber den chinesischen Hersteller und dann zahle ich die Pynalen, bin ich immer noch preiswerter. Und ich glaube, da hat unsere Politik eine ganz starke Verantwortung, in solche öffentlichen Ausschreibungen auch es klar zu machen, was sind die Anforderungen und nicht nur auf Anschaffungspreis zu schauen, sondern auf Lebenszyklungskosten. Weil Lebenszyklungskosten ist einmal das, was wirtschaftlich letztendlich dann das Wichtige ist und was auch von der Nachhaltigkeitsperspektive total relevant ist. Und unsere Produkte halten sehr lange, deutlich länger als Wettbewerb. Aber wenn darauf in der Ausschreibung, in der Anschaffung niemand schaut, dann hat das leider keinen Wert.
Wie lange hält so ein Faltbalken? Mal ganz einfach gefragt.
Ja, also so durchschnittlich 10 bis 15 Jahre. Und danach muss man quasi Refurbishment machen.
Also Wiederaufbereitung des Materials.
Genau. Und das Gelenk da drunter hält aber teilweise noch länger. Und ist auch auf länger ausgelegt.
Das heißt, ihr repariert den Faltbalken, ihr bereitet die Stellen auf, die kaputt sind durch Gebrauch. Ich nehme auch mal an, recycelt ihr auch? Also wenn jetzt irgendwann mal dann das Ding wirklich nicht mehr schön ist und auch nicht mehr funktionstüchtig ist, nehmt ihr das dann zurück und recycelt dann die Materialien?
Ja, also wir probieren immer sehr viel direkt beim Kunden quasi dann in Service zu gehen. Wenn es nicht mehr möglich ist, den komplett Faltenbalk vor Ort zu reparieren, dann machen wir quasi auch mal einen Komplettaustausch, also komplett neues Produkt. Aber oftmals ist es auch möglich, durch kleine Serviceeinsätze da quasi die Lebenszeiten noch zu verlängern.
Also eigentlich ein sehr nachhaltiges Geschäftsmodell im Sinne von nachhaltiger Produktentwicklung.
Ja, absolut. Und darauf war es auch immer ausgerichtet, ist es auch immer ausgerichtet, dass wir da höchste Qualität mit längster Lebensdauer, muss ich vorstellen, ja, was für Kräfte auf so einen Faltenberg wirken, auf so eine, wenn die Bahn da mit 300 Sachen in eine Kurve fährt. Das ist natürlich auch ein sicherheitstechnisches, absolut relevantes Teil im Bus, wie in der Bahn, wie überall. Da darf nichts schief gehen und da ist immer Qualität und auch das Testing und diese quasi Langzeittest total wichtig.
Jetzt hast du ja schon mal angesprochen, dass ihr vor ein paar Jahren mit Photonics einen komplett neuen Bereich aufgemacht habt. Ist das vielleicht der Schlüssel, auch in Zukunft in weitere neue Geschäftsfelder zu gehen, die gar nichts mit eurem Bestandsgeschäft zu tun haben? Also seid ihr nicht schon innovations- und transformationserfahren in der Hübner-Gruppe?
Also ich denke, wir sind gerade schon ganz gut divers unterwegs und werden wahrscheinlich auch erstmal in dieser Diversität bleiben, weil auf der einen Seite ist natürlich Diversifizierung gut, auf der anderen Seite muss man auch gucken, dass man sich nicht verzettelt. Und der Lasermarkt ist wirklich groß, es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Wir sind ja eher im Bereich Medizintechnik und industrielle Anwendungen unterwegs, aber da gibt es noch sehr viel zu tun und da investieren wir auch sukzessive zum Beispiel in Startups. Wir haben zum Beispiel ein Startup investiert, das ist im Bereich Krebsforschung sehr aktiv und macht zum Beispiel diese Biopsie vom potenziellen Krebsgewebe, die Analyse sehr viel schneller. Und dann kann man quasi direkt innerhalb von 15 Minuten sagen, ob jemand Krebs hat oder nicht und nicht, wie es normalerweise üblich ist, innerhalb von mehreren Tagen. Oder auch DNA-Sequenzierung. Also da schauen wir, dass wir uns da quasi auch Richtung Endanwendung erweitern und da ist die Strategie quasi Systemintegrator und dann quasi auch Komplettsystemanbieter teilweise zu werden in unterschiedlichen Bereichen oder auch im Bereich Holographie oder Quantencomputing. Das ist so ein weites Feld. Wir sehen gerade, dass wir da uns intensiv drauf fokussieren und jetzt wahrscheinlich nicht noch in ganz weitere Märkte gehen werden.
Aber auch das, was du jetzt gerade angesprochen hast, sind ja für sich genommen riesengroße Anwendungsfelder. Wenn ich dir so zuhöre, ich versprühe überhaupt gar keine Negativität von dir. Also hast du irgendwie, blickst du generell positiv und optimistisch in die Zukunft? Bist du so ein optimistischer Mensch? Weil wenn ich so mit anderen Familienunternehmern mich unterhalte, dann merke ich gerade im Moment, auch in den letzten 2-3 Jahren, zunehmende Perspektivlosigkeit, Orientierungslosigkeit, viel Negativität, was eigentlich das eigene Geschäft anbelangt, bis hin zu, sollen wir überhaupt noch in Deutschland bleiben? Aber wenn ich dir so zuhöre, höre ich davon überhaupt gar nichts.
Also ich glaube, ich bin geborene Optimistin. Ich glaube, das ist so mal die Grundeinstellung. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine kritische wirtschaftliche Situation weltweit und auch in Deutschland. Und die kriegen wir auch quasi hautnah zu spüren in Ausschreibungen in Deutschland, die wir nicht gewinnen, weil wir einfach wettbewerbsmäßig mit China nicht mithalten können. Also ich glaube, wir haben Themen zu lösen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch total viele Chancen. Ja, und ich meine, Unternehmertum ist ja immer sich anpassen, schnell sich anpassen und irgendwie letztendlich zu beeinflussen, was man beeinflussen kann, aber dann sich auch an Marktgegebenheiten anzupassen. Und ich glaube, da sind wir in der Gruppe gut aufgestellt mit echt super smarten Köpfen in unterschiedlichsten Bereichen, mit einer Leidenschaft von Mitarbeitenden. Unser Claim ist United by Passion. Und ehrlich gesagt dachte ich einfach, naja, ist halt so ein Spruch. Aber wenn man hier mit den Kollegen und Kolleginnen zusammensitzt, dann merkt man das wirklich, ja, mit welcher Begeisterung mir jeder Einzelne erzählen kann, was er den ganzen Tag tut und warum das toll ist und warum das der Gruppe hilft. Also ich glaube, diesen Zusammenhalt, den haben wir hier geschaffen. Das kriegen wir auch von außen gespiegelt, dass diese Hübner-Jana-Kultur was ganz Wertvolles ist. Und Mitarbeitende, die hier irgendwie 42 Jahre, 45 Jahre unterwegs sind, und Betriebszugehörigkeit haben. Das macht irgendwie total stolz. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch junges und älteres Wissen und internes und extern verbinden und nicht nur im eigenen Sumpf unterwegs sein. Also ich glaube, wir sind auf der einen Seite gut aufgestellt, wir sehen aber auch den Druck, ja, Richtung Innovation, Richtung Kostenfokussierung und den gehen wir sukzessive an.
Mhm. Du sprachst von Digitalisierung. Ist das Thema KI für euch auch ein relevantes? Weil ich mir jetzt echt schwer vorstellen kann, wie man so einen Faltbalken oder auch die Gummibestandteile eines Zuges mit KI irgendwie anreichern kann. Vielleicht fehlt mir da aber auch nur die Fantasie. Ist das für euch ein großes Thema, KI?
Ja, wir beschäftigen uns intensiv mit künstlicher Intelligenz. Wir haben ein KI-Kernteam, was sich sehr intensiv auf der technischen, aber auch auf der Business-Case-Ebene damit beschäftigt. Ich denke, ich sehe insgesamt einen großen quasi Adoption-Gap. Also der Adoption-Gap zwischen was ist möglich aktuell schon mit KI und was machen wirklich Unternehmen und was machen Familienunternehmen. Und den müssen wir sukzessive schließen, sonst werden wir hier in Deutschland komplett abgehängt. Und wir haben uns dem Thema so seit anderthalb Jahren so genähert, dass wir ganz klar geguckt haben, was gibt es für Use Cases im Unternehmen. Und sehr stark businessgetrieben auf das Thema geschaut, weil man kann sehr viel Geld in dem Bereich auch versenken. Aber wenn man sagt, okay, ich habe den Business-Nutzen und priorisiere das richtig, dann kommt man auch auf die richtigen Use Cases. Und da haben wir zum Beispiel Use Cases wie automatische Belegerfassung überall, wo wir manuell repetitive Aufgaben haben. Und da haben wir echt eine ganze Menge von. Und ich glaube, viele Unternehmen haben eine ganze Menge von. Also wenn es um Admin-Bereiche, aber auch produktionsnahe Planungsbereiche geht. Wir haben den Copilot ausgerollt, dass quasi alle von unseren Mitarbeitenden Zugang haben, auch zu Chatbots und zu einer KI-Lösung, die mit unseren Daten auch gefüttert ist und quasi in unserem sicheren System läuft. Das haben wir jetzt in den letzten Monaten ausgerollt. Das wird auch sukzessive sehr gut angenommen. Oder zum Beispiel Use Cases Richtung Patente. Patentanmeldung ist ein ganz großes Thema bei uns und es ist ja letztendlich Anwälte, die da Sachen, also Ewigkeiten durchforsten. Und da haben wir auch quasi mit Venture Clienting Sachen gearbeitet, wo wir dann Startups gefunden haben, die für uns diese Probleme gelöst haben. Zum Beispiel in dem Northwestern Accelerate hier lokal, wo wir dann quasi uns mit Startups zusammentun und dann sukzessive quasi an diesen Use Cases arbeiten. Aber wir sind da auch noch nicht am Ende und ich glaube, man könnte da noch mehr tun. Die Frage ist natürlich immer, nach wie viel Ressourcen gibt man da rein? Aber ich glaube, wir müssen bei KI Vorreiter werden. Mich macht das ganz nachdenklich, wenn ich auch in meinem Nachfolgernetzwerk manchmal frage, na, was macht ihr da mit KI? Und dann jemand sagt, ah, wissen wir auch noch nicht so genau, müssen wir mal schauen und so. Ich glaube, da müssen wir Vollgas geben. Die Amerikaner und die Chinesen warten da nicht. Und natürlich geht es da um Daten. Und ich glaube, da auch eine gute Datenstruktur zu haben, das ist das, wo viele Unternehmen dann dran kranken, wo wir auch noch nicht optimal aufgestellt sind. Also man muss eine gute Datenbasis schaffen, um dann natürlich auch diese Potenziale nutzen zu können, die uns KI oder oftmals dann auch wirklich Robotic Process Automation erstmal im ersten Schritt bietet.
Ist es nicht auch eine Frage der Haltung oder auch der Bereitschaft, sich auf solche Themen einzulassen? Ich stelle immer fest, technologisch sind ja viele Lösungen da. Es gibt auch, du nanntest gerade einige Dienstleister oder auch Startups, die auch Erfahrung darin haben. Ich stelle oft fest und beobachte, dass wenn es zu Verzögerungen kommt in Unternehmen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, dann liegt es oftmals daran, dass man das nicht richtig gut versteht. Also dass das Technologie-Know-how dazu gar nicht so ausgeprägt ist und dass die eigene Veränderungsbereitschaft, sich auch auf dieses neue Thema einzulassen, gering ist. Nimmst du das auch bei euch wahr? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
Ja, ich glaube, es gibt da so zwei Mindsets. Also einmal einige, die ziehen total und wollen das total. Und dann andere sagen, ah, bleib mir doch weg. Ja, irgendwie, ich mache das jetzt, wie ich das immer gemacht habe. Aber ich nehme schon wahr, dass alle merken, oh, wir müssen da irgendwas tun. Wenn es da quasi eine richtige Struktur für gibt, dann springen da auch Leute auf. Teilweise muss man aber auch natürlich in Unternehmen die richtigen Schulungsangebote, die richtigen Formate schaffen, dass das auch überhaupt möglich ist, dass Mitarbeitende dann sowas nutzen. Und das ist immer so eine Mischung aus Hol- und Bringschuld, bin ich der Meinung, weil auf der einen Seite kann ich auch nicht jeden einzelnen schulen zum Thema KI. Auf der anderen Seite will ich, dass es irgendwie ein Grundverständnis gibt. Ich glaube, da haben wir jetzt so erste Schritte getan. Man sagt immer so, ah, ist ja irgendwie keine Veränderungsbereitschaft. Das nehme ich ja eigentlich überhaupt nicht wahr. Ja, also es gibt einen hohen Anteil auch an Menschen, die hier 20, 30 Jahre eine Sache gemacht haben, die sagen, nee, aber können wir ja nochmal drüber nachdenken, dass wir das anders machen. Aber man muss, und das ist ja auch mit meiner Aufgabe, dann quasi dafür Raum schaffen, dass dann von der Idee es auch in eine Umsetzung geht. Ja, also wir sagen immer, wir sind Ideenkünstler. Ja, also wir haben immer ganz viele Ideen, aber dann in eine Umsetzung zu kommen, das ist dann immer das viel Schwierigere. Und ich glaube, da ist so ein etablierter oder ein guter Innovationsprozess natürlich super wichtig. Den leben wir an einigen Stellen schon ganz gut, an anderen Stellen auch noch nicht. Und so ein Innovationsprozess, wenn man sagt, okay, ich habe dafür Ressourcen, ja, ich habe dafür eine Struktur, ich habe dafür ein Board, dass natürlich dann auch die richtigen Sachen weitergehen und man sich da irgendwie nicht verzettelt.
Jetzt hast du ja in Startups gearbeitet, in zweien, kommen wir auch gleich nochmal dazu, was du da genau gemacht hast, aber was kannst du denn da aus deren Arbeitsweise und Kultur mitnehmen in dein Familienunternehmen, was jetzt fast 80 Jahre alt ist? Also was könnt ihr von Startups wirklich lernen?
Also für mich ist der erste Punkt nach wie vor radikaler Kundenfokus. Startup kann nicht überleben, wenn man nicht genau das tut, was ein Kunde eigentlich kaufen möchte. Und auch vor allen Dingen, was ein Kunde einem mitgibt, wieder in einen Entwicklungsprozess und einen Innovationsprozess und einen Produktentwicklungsprozess vor allen Dingen mit einbezieht. Und das haben wir sehr stark gelebt in den Startups, wo ich jetzt unterwegs war. Und ich glaube, nur so sind die bis jetzt erfolgreich geworden. Ja, weil man dann auch wirklich grundlegende, man sagt immer Pivot-Entscheidungen dann anders gemacht hat, als man sich das vorher mal vorgenommen hatte. Und dann natürlich das Thema Schnelligkeit, einfach schnell zu sagen, okay, das ist nicht, jetzt machen wir das Nächste. Und dann aber auch nicht dem lange nachzuhängen. Hatten wir uns doch eigentlich vorgenommen, also fail fast, succeed faster. Und da dieses Thema Fehlerkultur. Startup macht immer Fehler, ja, jeder macht da Fehler. Und ich glaube, das mitzunehmen in einem etablierteren Unternehmen, wo man eher sagt, oh, ich frage lieber noch fünfmal, bevor ich hier was falsch mache, da zu sagen, und ich glaube, das ist auch eine Führungsaufgabe, zu sagen, dann komm, wir machen hier alle Fehler, das ist auch schon mal richtig schief gelaufen, lernen wir draus, weiter geht's. Ich glaube, diese drei Punkte. Und natürlich Fokussierung auf das Wesentliche. Ich habe manchmal das Gefühl, größere Unternehmen verwalten sich irgendwann selbst, ja, und beschäftigen sich nur noch mit sich selbst. Und das kann man sich deshalb überhaupt nicht leisten. Aber irgendwann als größeres Unternehmen leistet man sich das. Und da sukzessive wieder von wegzukommen, zu sagen, ist das jetzt ja eigentlich relevant? Oder drehen wir uns ja eigentlich nur im eigenen Sumpf und im eigenen Kreis?
War das eine gute Ausbildung für dich noch in diesen Startups gewesen zu sein, bevor du in das Familienunternehmen eingestiegen bist?
Also aus meiner Sicht war das für mich die beste Ausbildung, weil man hands-on Sachen entwickelt hat, schnelle Erfolge hatte, auch Misserfolge hatte und dadurch irgendwie ganz anders geprägt war und ist. Also für mich war das total, total wichtig, auch in meiner persönlichen Entwicklung und ich glaube auch jetzt von den Fähigkeiten, die ich da mitnehmen konnte. Man denkt ja als Startup auch immer so, ah, die Großen, die haben das alles, they got it all figured out, wie man so schön sagt. Und dann kommt man in so ein großes Unternehmen und denkt so, oh, ist doch nicht so. Und ich glaube, da gegenseitig voneinander zu lernen, ja, das liegt mir auch sehr am Herzen. Und letztendlich sich da gegenseitig zu unterstützen. Deswegen probieren wir auch, diese Startup-Kollaboration sukzessive auszubauen bei Hübner. Und für mich ist es ganz praktisch, weil ich halt irgendwie beide Seiten kenne. Ich kenne den Startup-Hut, ich kenne den Corporate-Hut und ich glaube, da so die Denken, das ist ganz wertvoll, dass man das beides gesehen hat.
Jetzt sagst du ja vorhin, du bist gar nicht unter Druck gesetzt worden, die Nachfolge zu übernehmen. Und trotzdem steht die Frage für mich im Raum, bist du gut genug ausgebildet für die Position, die du jetzt inne hast? Also was war deine Lernreise, um jetzt auch dann in der Entscheidung des letzten Jahres zu dem Ergebnis zu kommen, ich mache das jetzt. Ich gehe in dieses Familienunternehmen rein. Ich übernehme nicht nur als Eigentümerin eine Verantwortung, sondern ich gehe auch operativ in das Familienunternehmen rein. Das ist ja nochmal ein weiterer Schritt der Verantwortungsübernahme. Fühlst du dich gut genug ausgebildet?
Ja, also das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich hatte den Vorteil, dass ich schon 10 Jahre in unserem Beirat gesessen habe, seitdem meine Großmutter gestorben ist. Und ich glaube, das war eine unglaubliche gute Schule, weil ich konnte quasi aus der Ferne, aber schon auch sehr intensiv, ja, das waren monatliche Sitzungen teilweise, miterleben, wie sich das Unternehmen entwickelt und auch an wichtigen Entscheidungen beteiligt sein. Und ich meine, als ich da eingestiegen bin, war ich 18. Das war wirklich jung. Ich war gerade so, oh, was studiert man denn? Und dann bin ich halt in mein Studium gegangen, habe das quasi immer nebenbei gemacht. Und ich glaube, dadurch habe ich auf der einen Seite schon intern viele Leute kennengelernt, viele Produkte, Prozesse, Standorte. Ich war fast an allen unseren Standorten in der Zeit. Und natürlich habe ich nicht 10 Jahre Management-Erfahrung, aber ich glaube, teilweise macht es das auch gerade aus, dass man halt so dieses junge Engagement, Wissen mit irgendwie älterem Wissen und erfahrenem Wissen verbindet Und die Digitalisierungs- und KI-Welt, die ist so schnelllebig, da muss man sowieso die wirkliche Fähigkeit, die man braucht, ist, sich die ganze Zeit auf neue Sachen einzulassen und schnell neue Dinge zu lernen. Und ich glaube, das habe ich im Studium wie auch in meinen Startup-Rollen bewiesen, dass ich mich sehr schnell in neue Sachen einarbeiten kann, sehr schnell auf das Wesentliche konzentriere. Und ich glaube, deswegen hat jetzt mein Großonkel und auch die insgesamte Eigentümer-Treuhänderstruktur das Vertrauen gehabt, dass ich mich schnell in diese Rolle einarbeiten kann.
Was bedeutet das für eine Belegschaft in einem Familienunternehmen, wenn du als Nachfolgerin sagst, ich steige da jetzt 100% ein?
Also ich nehme wahr oder mir wird gespiegelt, dass sich sehr viele Leute darüber sehr freuen, weil ich quasi die Einzige meiner Generation bin und es dafür steht, dass dieses Familienunternehmen langfristig weitergeführt wird. Und natürlich ist so eine Eigentümerstruktur immer ganz wichtig für auch eine Prägung vom Unternehmen. Und ich bekomme aktuell sehr viel Wertschätzung und sehr viel, ja, einfach eine unglaubliche Willkommenskultur erfahre ich. Das motiviert mich. Es hätte ja auch anders sein können. Was will die jetzt hier? Und ich glaube, da so diesen Geist nach vorne zu tragen, die Vision oder auch die Kultur nach vorne zu tragen, das ist mir total wichtig. Und dafür stehe ich quasi auch und bin hier gerade in einem sehr intensiven Onboarding. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, alle Mitarbeitenden, Mitarbeitende kennenzulernen.
Alle 3.500?
Genau.
Wow.
In 18 Monaten.
Wow.
Und ich glaube, das schätzen auch sehr viele Leute, dass man hier dieses Persönliche in der Unternehmenskultur hat. Und das möchte ich natürlich auch weitertragen. Und diese Hübner-Werte, wie wir sie nennen, die sind total wichtig. Und natürlich müssen wir auf Innovation, auf Kosten schauen, aber auch vor allen Dingen auf die Menschen, die hier arbeiten, weil das ist letztendlich das wichtigste Kapital.
Naja, und du verkörperst natürlich auch Zukunft und auch Langfristigkeit, gell? Also dein Horizont sind jetzt nicht irgendwie nur 5, 6 oder 8 Jahre, sondern dein Horizont sind ja 10, 20, 30 Jahre, wo du dann das Unternehmen in eine Zukunft weiterentwickeln und führen möchtest, in eine Zukunft, wo es das Unternehmen gibt und wo das Unternehmen genauso erfolgreich ist wie in den letzten 80 Jahren.
Genau, und diese Langfristigkeit, das finde ich auch genau das Spannende daran. Ja, letztendlich haben wir keinen Kapitalmarkt, dem wir gerecht werden müssen. Und ich glaube, das ist auch diese wirkliche Stärke von Familienunternehmen. Und deswegen können Familienunternehmen auch besonders im Bereich Nachhaltigkeit und Innovation die absoluten Vorreiter sein, weil man halt diese Langfristigkeit und dieses langfristige Denken hat. Und ich denke, das merkt das Team hier auch überall, dass es diese Denke gibt. Deswegen kann man auch investieren, ja, als Familienunternehmen, wo es nicht um kurzfristige Gewinnmaximierung geht. Das ist auch der Hauptgrund, der für mich so wichtig ist in Bezug auf Nachhaltigkeit. Ja, und wir engagieren uns auch mit unserer Stiftung sehr intensiv im Bereich Ökologie, Nachhaltigkeit, Bildung, Kunst und Kultur, um einfach zu sagen, okay, das ist hier für Generationen, das ist hier, wir fokussieren uns auf People, Planet, Profit. Und diese drei Bereiche müssen immer in der Waage gehalten werden.
Das ist wieder die Permakultur.
Das ist wieder die Permakultur, genau. Und da ist wieder die Vielseitigkeit und diese Langfristigkeit mit dabei. Und ich wollte noch kurz hinzufügen, dass das auch was ist, was mir teilweise bei Startups gestört hat. Wenn Startups nur auf einen Exit schauen, ist das auch nicht nachhaltig. Und man kann natürlich im Climate-Tech-Bereich etwas total hochskalieren und teilweise muss es auch hochskaliert sein. Aber das Wirtschaftssystem, was wir dahinter vertreten, mit kurzfristiger Gewinnmaximierung und dann Exit, ist nicht das, was ich denke, was langfristig für unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft nachhaltig ist.
Genau, und was auch natürlich nicht in Einklang ist mit der Natur, von der wir leben. Also nun leben wir auf dieser Erde, es gibt nur diese eine Erde, wir leben von den Ressourcen und wir verbrauchen eh schon in Deutschland, aber auch global gesehen, mehr als dieser Planet uns jedes Jahr gibt und schenkt. So gesehen glaube ich auch, dass dieses auf Kurzfristigkeit angelegte Profitstreben viele Aspekte, viele soziale und ökologische Aspekte zwangsläufig abschalten muss, ausblenden muss und sich halt rein auf den ökonomischen Profit konzentriert. Ich glaube auch nicht, dass das gut ist. So gesehen ist es auch sehr erfrischend von dir zu hören, dass du da eine Perspektive hast, die versucht eben nicht nur, du redest ja davon, ihr müsst mehr an einem Kunden dran sein, ihr müsst mehr eure Produkte am Menschen orientieren, aber auch gleichzeitig zu schauen, was hat eigentlich der Planet für Bedürfnisse und wie kriegt ihr das mit eurer Wirtschaftsweise, mit eurer Produktionsweise in Einklang?
Genau, und ich glaube, da sind Familienunternehmen ein ganz wichtiges Vehikel. Ja, und es ist ja so spannend, dass wir in Deutschland auch so viele von Familienunternehmen und Hidden Champions haben, ja, die so die Wirtschaft total prägen und die auch die lokalen Strukturen prägen. Ich habe mal mit jemand aus Japan gesprochen und aus Südkorea und das ist andersrum. Ja, da war oftmals die Idee, und du warst, glaube ich, jetzt letztens da, weißt du es noch besser, eher größere Unternehmen zu formen, ja, eher Konglomerate, wo wir in Deutschland auch einige von haben, es ist auch sehr gut, aber halt diese Rückgrat der Wirtschaft ist dort halt nicht so politisch unterstützt worden wie in Deutschland.
Genau, ich war gerade in Seoul und in Japan mit Familienunternehmerinnen auf einer Lernreise und neben dem Aspekt, den du gerade beschrieben hast an Struktur, habe ich auch noch einen ganz anderen Aspekt gerade aus Japan mitgenommen, nämlich Herzlichkeit. Und das ist etwas, wo ich festgestellt habe, in einer so großen Stadt wie Tokio, wo Millionen von Menschen zusammen sind, hat man natürlich auf der Straße das Füllegefühl, ja, weil das ist alles voll und viele Hunderttausende von Menschen zwängen sich durch diese engen Straßen. Und trotzdem hat man nie das Gefühl, dass es Hektik ist, dass es da Rempeleien gibt, dass es da Aggressivitäten gibt, sondern es ist fast schon eine etwas entspannte Atmosphäre in der Masse der Menschen. Das klingt ein bisschen paradox, aber so habe ich das empfunden und ich habe auch viel Herzlichkeit gespürt. Viel Dankbarkeit. Es geht schon damit los, dass wenn du einen Firmenbesuch machst, dass du ein Geschenk mitbringst. Und manchmal kriegst du auch von denen, die dich einladen, etwas geschenkt. Jetzt mögen manche sagen, ey, das ist aber ein bisschen oberflächlich und so. Aber das habe ich so nie empfunden. Ich habe schon auch Dankbarkeit und Herzlichkeit gespürt, bis hin zum Winken. Ja, dann steht dann die Delegation, wenn du mit dem Bus dann wegfährst, vor der Eingangstür und winkt dir zu, bis die dich nicht mehr sehen und du winkst zurück. Und ich finde, das ist etwas, das vermisse ich oft, wenn ich hier in Deutschland, in Europa, in Amerika unterwegs bin, diese Form von Herzlichkeit. Und ich glaube, das ist etwas, wo man sich auch etwas abgucken kann, weil ehrlicherweise, man kann nicht oft genug Danke sagen und Menschen loben und ihnen ein bisschen mehr Wärme entgegenbringen.
Absolut. Also ich finde, das Thema Wertschätzung ist total wichtig. Ja, probieren wir auch wirklich bei Hübner intensiv zu leben und probiere ich auch zu leben. Ja, einfach mal Danke sagen. Und interessanterweise das Thema Herzlichkeit und Offenheit. Ich bin noch nicht so lange in Kassel, aber man sagt ja immer, okay, vielleicht nicht die Kasselaner sind nicht die alleroffensten. Das nehme ich hier im Unternehmen tatsächlich ganz anders wahr. Ja, also Leute sind offen, reden offen über ihre Probleme, sprechen kritische Dinge an. Es wird eigentlich nichts unter den Tisch gekehrt. Und ich denke, das ist aber auch eine Kultur, die wir als Unternehmen fördern und fördern wollen und die durch das Management, aber auch mein Großonkel halt über die Jahre geprägt hat. Ich denke trotzdem, dass wir insgesamt als Deutsche immer noch mal ein bisschen aufgeschlossener sein können gegenüber neuen Ideen, gegenüber Innovation, gegenüber Vielfalt und Andersdenken. Ja, weil ich glaube, das bringt uns nur weiter. Und wir sehen natürlich mit unseren unterschiedlichen Kulturen, mit unseren unterschiedlichen Standorten, ich war vor ein paar Wochen in der Türkei, dass es auch genau das befruchtet. Also dann gibt es an den Standorten ganz viele neue Ideen, wie man das verbessern kann, wie man das verbessern kann. Und das ist uns auch total wichtig, das quasi zusammenzubringen. Wir haben zum Beispiel Global Round Production Roundtables, wo sich quasi alle austauschen aus den verschiedenen Standorten, wo wir probieren, das zusammenzubringen. Und diese Internationalität, die macht mir zum Beispiel auch total Spaß. Ja, also ich bin auch so ein Weltenbummler und bin gern irgendwie in anderen Nationen unterwegs und lerne da total viel. Und diese Art von Diversität, die wollen wir wertschätzen, weiterentwickeln und auch total leben. Und wir haben hier eine sehr aktive Diversity-Gruppe, ein Kernteam, das sich geformt hat, bevor ich eingestiegen bin. Also sehr, sehr motivierte Kollegen und Kolleginnen, die sagen, ja, das Thema ist uns wichtig, das müssen wir vorantreiben. Und vor allen Dingen ist es die Basis für unseren Erfolg. Und das sage ich auch immer genau so, weil letztendlich macht uns das erfolgreich. Und diverse Teams performen besser, das sagen alle Studien. Und das umzusetzen in eine gelebte, operative Realität in Unternehmen, das machen wir und entwickeln sukzessive das weiter.
Ich finde das sehr schön, dein Gedanke zu Diversity. Und ich glaube auch, dass daran in der Tat eine Stärke liegt, weil man ja in der Lage ist, auch Menschen zum Unternehmen zu führen, die bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen haben, die man selber nicht hat. Man kann nicht alles alleine machen. Man kann auch nicht alle Kompetenzen bei sich aufbauen. Man lebt in Netzwerken. Man ist auch als Familienunternehmen, glaube ich, im Mittelstand gezwungen, sich zu öffnen und auch Netzwerke aufzubauen, um über die Vielfalt sich auch dann zu verändern, sich zu innovieren. Also so gesehen kann ich dem sehr, sehr viel abgewinnen, was du gerade gesagt hast. Ich habe aber auch gesehen, dass du auf Titelseiten der Wasserstoffwirtschaft standest. Also du warst ja in der Zeit, wo du bei den beiden Startups warst, ja auch ein Gesicht der Wasserstoffwirtschaft. Ist es dir denn wirklich so leicht gefallen, dann zu wechseln und aus einer Domäne, wo du ja auch eine sehr hohe Reputation genossen hast, diese zu verlassen? Oder versuchst du das dann vielleicht mittelfristig auch wieder miteinander zu verbinden?
Es ist mir auf jeden Fall nicht so leicht gefallen, die Wasserstoffwirtschaft hinter mir zu lassen. Und ja, ich bin auf jeden Fall mit einem weinenden und einem lachenden Auge auch dort gegangen. Ich denke einfach, dass das Thema grüner Wasserstoff vor allen Dingen noch so viel Potenzial hat. Letztendlich hat grüner Wasserstoff das Potenzial, 20% der globalen Emissionen zu reduzieren. Das hat mich immer angetrieben. Und viele denken bei Wasserstoff immer direkt an Mobilität. Und das ist nur ein ganz kleiner Teil davon, sondern es geht um Sektorenkopplung. Ja, es geht um die Kopplung von der Industrie, der Mobilität, dem Energiesektor, dem Wärmesektor. Und da kann einfach Wasserstoff ein unglaublich gutes Bindeglied sein. So, man sagt immer so the missing link. Ich möchte gerne in einer Welt leben ohne fossile Energien. Und denke, dass das komplett möglich ist. Es ist komplett möglich, auf 100% erneuerbare Energien umzusteigen, nicht nur in unserer Stromerzeugung, sondern auch in Energienutzung. Man muss dazu sagen, dass halt 80% der Energie, die wir nutzen, nicht in Elektronenform ist, sondern in Molekülform, über Erdöl, über Gas. Und diese Moleküle, die müssen von grauen Molekülen zu grünen Molekülen werden. Und da hat Wasserstoff eine unglaubliche Chance. Ich denke, es gab ein bisschen Hype. Ja, das Thema wurde überhyped. Jetzt ist es so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Ich denke, das ist gut. Jetzt mit unserer neuen Bundesregierung sehe ich auch, dass das Thema nochmal richtig Aufwind bekommen wird. Es gibt natürlich ein Green Premium, ein Gap zwischen dem, was es kostet, grauen Wasserstoff zu produzieren mit Erdgas und dem, was es kostet, Grünwasserstoff mit erneuerbarer Energienerzeugung. Der muss sukzessive durch Skalierung, durch Förderung geschlossen werden. Und dann ist es aber wie mit den erneuerbaren Energien. Am Anfang hat man gesagt, oh, der Solar und der Wind, das ist alles viel zu teuer. Ja, das wird nie was. Und jetzt ist es preiswerter als Stromerzeugung aus Kohle, aus Gas, aus Kernkraft. Und ich denke, diesen Weg wird Wasserstoff genauso gehen, wenn man jetzt die richtigen Weichen stellt. Und natürlich ist der Sektor, genau, ist für mich immer noch Begeisterungsteil. Und ich denke aber, dass wir natürlich bei Hübner auch schauen, wie können wir unsere Produktion dekarbonisieren. Also wie können wir Erdgas speziell aus unseren Produktionsprozessen rausbekommen? Wie können wir das elektrifizieren oder auch mit Wasserstoff nutzen? Und da haben wir einige Aktivitäten, die wir angestoßen haben, um das auch sukzessive nach vorne zu treiben. Und das Ziel ist auch bei Hübner 100% erneuerbare Energien zu nutzen und vor allen Dingen auch in unserer Molekülform fossile Energien nicht mehr zu nutzen. Wir haben zum Beispiel gerade vor ein paar Wochen eine 1,1 Megawatt Peak PV-Anlage hier in Kassel auf dem Werk 3 in Betrieb genommen und haben weitere Anlagen in Ungarn, in Indien, in USA und investieren auch intensiv mit dem Ziel, dass wir bis 2040 100% erneuerbare Energien für unseren Energiebedarf nutzen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil es geht ja am Ende um Energiesouveränität. Ich glaube, das ist einer der ganz wichtigen Schlüssel für jedes produzierende Unternehmen in Deutschland, was einfach Energie braucht, energiesouverän zu werden. Und jetzt brauchen wir gar nicht nach hinten gucken. Wir wissen alle, dass wir Abhängigkeiten über Jahrzehnte aufgebaut haben und haben das ja auch lang und breit in den letzten Jahren auch diskutiert. Ich glaube, der Weg nach vorne ist genau den du gerade skizziert hast. Ob jetzt 2035, 2040 oder 2045, aber in diesem Korridor muss es uns einfach gelingen, erneuerbare Energieträger zu nutzen, um selber als Unternehmen, aber auch als Gesellschaft energiesouverän zu sein. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges strategisches Ziel. Und ich glaube, auch da merkt man wieder, wie viel Expertise du eigentlich aus einem anderen Bereich jetzt in genau die Rolle mitbringst, die jetzt vor dir steht in den nächsten Jahren. Also auch da gute Ausbildung, kann ich nur sagen.
Ja, und das Thema will ich gerade nochmal aufgreifen mit Energieunabhängigkeit, Energiesouveränität. Ich glaube, das ist auch ein Schlüsselbereich, ja, wo Wasserstoff ein Anker, ein Puzzleteil sein wird. Denn wir wollen unabhängiger sein in Europa, unabhängiger. Wir haben alle gesehen, was unsere Abhängigkeit bringt oder auch besonders nicht bringt. Und ich denke, da zu sagen, okay, wir können selber erneuerbaren Strom erzeugen. Ja, wir müssen den speicherbar machen und dann verwendbar machen. Zeit- und ortsunabhängig. Und das kann halt Wasserstoff unglaublich gut.
Jetzt hast du immer von Wasserstoff gesprochen. Jetzt dachte ich, wann kommt sie eigentlich auf den Wind? Ja, und wann kommt sie eigentlich auf die Windenergie? Weil ich muss zum Abschluss einfach nochmal fragen, du bist ja eine begeisterte Kitesurferin und ich weiß, dass du zu jedem Zeitpunkt, wo du nicht arbeitest, irgendwie schaust, dass du an einen dieser super Hotspots dieser Welt fährst, um den Wind zu genießen und dich von dem Wind tragen zu lassen. Deswegen habe ich so ein bisschen vermisst, die Windenergie.
Genau, die Windenergie nutze ich in vielfältiger Form. Genau, ich bin leidenschaftliche Kitesurferin und liebe einfach diesen Sport. Für mich ist das einmal Entspannung und Adrenalin gleichzeitig. Also Entspannung deswegen, weil man einfach über das Wasser gleiten kann, ja, alles vergessen kann, ist für mich wie Meditation. Aber Adrenalin auch auf der anderen Seite, weil es natürlich aufregend ist, wenn man Tricks macht, wenn man hochspringt. Und für mich ist das so auch eine Art, mit Höhen und Tiefen umzugehen. Ja, man gewinnt da, ja, man macht neue Tricks, man hat neue Höhenrekorde, aber manchmal fällt man auch ganz tief. Und ich glaube, das kann man halt gut auch, ja, ins Leben übertragen, dass man einfach mit Höhen und Tiefen umgehen lernt. Und man sagt ja auch immer, ja, dass Spitzensportler oder Sportler, die das intensiv machen, auch so eine Affinität für Unternehmertum haben. Und diese Kombination, ja, finde ich total spannend. Sehe ich ja auch tatsächlich im Unternehmen einige, die von extremen Rennsport to Triathlon to Ultramarathon machen. Also wir sind da echt eine sportliche Truppe. Und ja, ich nehme jede Chance, wenn es windig ist, in die Nordsee zu fahren und mich da genau übers Wasser ziehen zu lassen und Tricks zu machen.
Sind das deine Elemente, Wind und Wasser? Und was machen die aus? Was fasziniert dich daran so sehr?
Ja, also Wind und Wasser sind auf jeden Fall meine Elemente. Für mich ist einmal das Ruhige, ja, also das, was Wasser eingibt und auch Meer, aber natürlich auch das Unbeständige und das Unberechenbare. Weil letztendlich ist es ein kalkuliertes Risiko, was man bei einigen Bereichen da eingeht. Man kann den Wind, man kann das Wasser nicht kontrollieren. Man muss lernen, damit zu arbeiten, sich anzupassen. Und ja, also mir macht es einfach total Spaß, wenn da mir der Wind um die Ohren peitscht und ich da genau meinen Kite raushole.
Ich sehe schon, auch da gibt es wieder Rückschlüsse zu den Aufgaben, die vor dir stehen. Ich bin ja auch ein großer Meer-Fan, muss ich dazu sagen. Und ich genieße ja am Meer und ich mache jetzt keinen Wassersport so wie du. Aber ich genieße einfach diese Weite. Ja, in den Bergen hast du immer das Problem, dass du ja ab einer bestimmten Distanz kommt dann irgendwie ein massives Gebirge vor dir hoch und das engt dich irgendwie ein. Und das, finde ich, hast du am Strand, am Meer gar nicht, diese unendliche Weite. Ich finde, das hat auch mal so ein bisschen was, dann können auch die Gedanken irgendwie weiter fließen und treiben. Das finde ich irgendwie schön, wenn die so lang bis zum Horizont reichen und darüber hinaus.
Ja, bei manchen ist das irgendwie in der Dusche, die kommen auf die besten Gedanken. Bei mir ist das beim Kitesurfen. Da kann ich einfach mal abschalten und komme auf neue Ideen, neue Anreize. So eine Zeit ist auf jeden Fall super wertvoll.
Liebe Nora, vielen herzlichen Dank für dieses sehr positive, sehr erfrischende und auch sehr ermutigende Gespräch. Sehr, sehr wohltuend in all dieser Negativität, so eine Position mal von dir skizziert zu bekommen und damit auch die Zukunftsfähigkeit deines Familienunternehmens beschrieben zu bekommen. Und ich kann nur abschließend sagen, mehr von Menschen wie dich in der Wirtschaft und dann, glaube ich, brauchen wir uns hier in Deutschland überhaupt gar keine Sorge zu machen um die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und dir alles Gute.
Danke, Michael.
Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.